Liebe Geschwister, wir wollen heute in unserer Betrachtung der Wunder unseres Gottes fortfahren, die uns im ersten Buch Mose berichtet werden. Wir haben uns ja entschlossen, durch das Buch durchzupredigen. Und wir werden uns heute den fünften Schöpfungstag und den ersten Teil des sechsten etwas genauer anschauen. Dabei wollen wir uns enger auf unser Vertrauen auf das Wort Gottes konzentrieren und folgende vier Punkte ein wenig näher betrachten. Erstens, was ist geschehen? Zweitens, was ist nicht geschehen? Drittens, was ergibt sich daraus für den Menschen? Und viertens, was folgt aus alledem für uns Christen? Ich möchte noch mal kurz beten mit uns. Vater, ich danke dir, dass du mich würdig gemacht hast, dein Wort zu den Menschen zu reden. Bitte dich auch, dass du die Herzen aufmachst und deinen guten Samen dort aufgehen lässt. Bitte dich auch für mich selbst, dass du jetzt deinen Wächter an meinen Mund stellst, dass ich nur das sage, was du gesagt wissen willst. Amen. Lasst uns zuerst das Wort Gottes selbst zu Rate ziehen. Da nehmen wir unseren Text, 1. Mose 20 bis 25. Ich lese aus der Schlachter. 1. Mose 1. Und Gott sprach: Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es ward Abend, und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, ein Wunder ist geschehen. Gott sprach ein sechstes und ein siebtes Mal, und sein Wort, wie wir hoffentlich alle wissen, unser Herr Jesus selbst, führte es aus. Erst an dieser Stelle lesen wir ein zweites Mal das hebräische Wort bara. Gott schuf. Zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Universums schuf Gott, nachdem er bei seinem ersten Schöpfungsakt die Himmel und die Erde geschaffen hatte. Mit diesem fünften Schöpfungstag muss es also eine besondere Bewandtnis haben. Denn bis dahin hatte er vier Tage lang aus dem, was er am ersten Schöpfungstag geschaffen hatte, nämlich Energie und Materie, wir haben es vergangenen Sonntag gehört, Dinge gemacht, nicht geschaffen. Das heißt, er hat das Geschaffene geformt. Und richtig betrachten wir noch einmal genauer, was er an diesem fünften Tag schuf. Dann erkennen wir zum ersten Mal im Schöpfungsbericht etwas völlig Neues. Dinge, die ein eigenständiges, von der Verwurzelung in der Erde unabhängiges Leben führen. Mit diesem Wunder, dem Wunder des Lebens, brachte Gott sich selbst in die Schöpfung ein. Denn er selbst ist ja das Leben, wie wir in Johannes 14, Vers 6 erfahren. Er legt hier das Fundament für die Vollendung der Schöpfung am zweiten Teil des sechsten Tages. Davon wird uns Manuel am nächsten Sonntag mehr erzählen. Gott schuf zuerst die Wassertiere und die Vögel, Dann die Tiere des trockenen Landes, die nicht zu fliegen vermögen. Da ist kein Wort davon zu lesen, dass aus Fischen Saurier und aus Sauriern Vögel und aus Vögeln Säugetiere entstanden seien. Schauen wir genau hin, die Verse 21, 24 und 25. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sprach die Erde bringende Lebewesen hervor, nach ihrer Art Vieh, Gewürm und Tiere. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Mike?
Ich kann sonst nichts machen, das muss da oben sein.
Ja. Ja, gut. Gott schuf und machte die Tiere jeweils nach ihrer Art. Er sagte nicht, die Erde bringe eine Amöbe hervor, aus der sich Wesen, von denen das Wasser wimmelt, und Saurier aus diesen Vögel und Säugetiere entstehen, die schließlich zu Menschen in unserem Bilde veredelt werden. Nein, er schuf und machte alle Tiere jeweils nach ihrer Art. Wir haben hier vor uns zwei Grafiken. Auf der linken Seite seht ihr das, was sich die Evolutionslehre vorstellt. Auf der rechten Seite seht ihr das, was in der sogenannten Schöpfungstheorie entwickelt wird. Das heißt, Gott schuf die Tiere in ihrer Urform und sie konnten beispielsweise durch Zucht, durch den Menschen, sich in verschiedene Rassen aufteilen. Er schuf und machte alle Tiere jeweils nach ihrer Art. Eine Kuh ist eine Kuh und keine Stute. Ein Esel ist ein Esel und kein Pferd. Ein Wal wird niemals zum Hai und ein Hai ebenso wenig zum Seeelefanten. Der Leopard kann seine Flecken nicht ablegen und das Zebra nicht seine Streifen wechseln. Wir lesen die Bestätigung dafür in Jeremia 12, Vers 23. Da heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Und im Prediger 11, Vers 15 heißt es, Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Und die Tiere, die Gott schuf und machte, sind darüber hinaus alle weislich geordnet. Wir sehen es hier oben auf der rechten Seite. Da ist nicht nur jedes Tier in seiner Art, da ist auch jede Art in ihrer Familie, da ist auch jede Familie in ihrer Rasse, jede Rasse in ihrer Ordnung, jede Ordnung in ihrem Stamm. Es ist meine feste Überzeugung, wie jedes einzelne Haar auf unserem Haupt von Gott gezählt ist, so ist auch jedes einzelne Tier in Gottes Schöpfung gezählt. Es ist ein Teil seines Schöpfungsinventars und dient keinesfalls lediglich unserem menschlichen Belieben. Auch daran sollten wir denken, wenn wir mit Tieren umgehen. Und ich will hier keineswegs dem sogenannten Tierschutz das Wort reden, sondern ich spreche von dem, was unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist. Wir kommen im dritten und vierten Teil darauf noch einmal zurück. Wasser, Wasser. Gott und damit unser Herr Jesus Christus ist, verzeiht mir meinen Überschwang, aber ich kann es nicht anders sagen, das weiseste, intelligenteste, kreativste, stringenteste, effizienteste und bei allem liebevollste, gütigste und barmherzigste Wesen, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Und wie ihr wisst oder zumindest vielleicht ahnt, habe ich eine blühende Fantasie. Dankeschön. Stringenz bedeutet, jedes Wort, jeder Buchstabe ist genau so gesetzt, dass genau das zum Ausdruck kommt, was beabsichtigt ist. Nur wenige Menschen können das. Effizienz bedeutet, dass das, was begonnen wird, mit absoluter Sicherheit zum bestmöglichen Ergebnis führt. Und dabei habe ich garantiert noch 99% der wunderbaren Eigenschaften Gottes vergessen. Er hat alles bedacht. Und er segnete sie, die Tiere. Vers 22. Er schenkte ihnen überbordende Fruchtbarkeit und Wachstum. Und er entließ sie in die Freiheit, sich auf der Erde zu vermehren. Da erhebt sich wieder die oft gestellte Frage, haben Tiere eine Seele? Und wiederum sage ich mit voller Überzeugung, ja, die Tiere haben eine Seele. Das entnehme ich dem Wort Gottes, das Wort, das in unseren Übersetzungen in den Versen 20, 21 und 24 mit dem Begriff Wesen übersetzt wurde, lautet im hebräischen Grundtext Nepesh. Dieses Wort Nepesh bedeutet zwar auch Wesen, aber nur in der Bedeutung lebendes Wesen. Und das erst an vierter Stelle. An erster Stelle heißt es Seele. Daher müssten wir eigentlich jedes Mal, wo wir in unseren deutschen Übersetzungen im Alten Testament den Begriff lebendes Wesen lesen, stattdessen lebende Seele lesen. Zumindest aber sollten wir alle es so verstehen. Zu welchem Zweck hat Gott die Tiere geschaffen? Er schuf und machte sie zu seiner eigenen Freude und zu einer Aufgabe für den Menschen, mit der er den Menschen prüfen könnte. Er schuf und machte Geschöpfe, die von ihm eine Seele bekommen haben, aber er gab ihnen keinen freien Willen. So sind sie außerstande, gegen Gott zu sündigen. Wer sich das notieren will, die Seele des Tieres machte Gott ja aus dem Staub der Erde und die Seele des Menschen war sein eigener Atem. Was einen großen Unterschied macht, die Seele des Tieres kehrt zum Staub zurück, die Seele des Menschen kehrt zu Gott zurück. Ihr könnt das nachlesen, wer sich notieren will, 1. Mose 1, Vers 30 und Prediger 3, Vers 21 und 12, Vers 7. Gott wusste ja von Anfang an, dass ihn die Krone seiner Schöpfung, der Mensch, verraten und sich von ihm abwenden würde. Doch davon werden wir in späteren Predigten innerhalb dieser Reihe mehr hören. Gott schuf die Tiere zu seiner Freude. Davon lesen wir im Psalm 104, Vers 25. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Und in Psalm 148, Vers 7 heißt es, lobt den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten. Und die Tiere haben auch eine sehr wichtige Aufgabe in Gottes Schöpfung. Sie besänftigen seinen Zorn über den Sündenfall des Menschen und sie dienen diesem zum besonderen Beispiel. Das können wir in Jesaja 43, Vers 20 bis 21 nachlesen. Da heißt es, die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Ja, wenn sie es doch nur täten. Das belehrende Beispiel finden wir auch in Hiob 12, in Versen 7 bis 10. Als Gott mit Hiob rechnet, und da betrifft es uns alle gleichermaßen, nicht vorrangig das Volk Israel. Da heißt es in Vers 7, aber frage doch das Vieh und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels und sie werden es dir verkünden. Oder rede mit der Erde und sie wird dich unterweisen und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches. Und zweimal sah Gott an diesem und am folgenden Tag, dass es gut war. Was heißt das? Was bedeutet das Wort gut für uns? Wir sagen zum Beispiel ein guter Mensch. Aber was ist denn ein guter Mensch? Der Herr Jesus selbst nahm dieses Attribut gut nicht für sich selbst in Anspruch. Und er war ohne Sünde. Matthäus 17, Vers 14. Wie kann man es da einem sündigen Menschen anheften? Oder wir sagen, gut ein Meter. Das bedeutet, es darf ruhig etwas mehr sein. Also nichts Genaues. Ist das etwas Gutes? Natürlich nicht. Genauso wie wir heutigen die Leidenschaft Liebe nennen oder den Geiz Sparsamkeit, genauso nennen wir alles das einfach gut, was uns behagt. Wir lassen es uns gut gehen. Und wir maskieren unsere Trägheit oder Faulheit damit, dass gut Ding Weile haben will. Aber mit alledem hat Gottes Gut nicht das Allergeringste zu tun. Es bedeutet genau das, was wir noch in den älteren Konversationslexika lesen können. Tadellos, fehlerlos, einwandfrei. Oder, wie Paulus im Epheserbrief 5, Vers 27 sagt, ohne Flecken und Runzel. Gott sah, dass es gut war, unübertrefflich, vollkommen. Was könnte ein Mensch dem hinzufügen? Sicher nicht das da oben links. Ihr Lieben, nichts entstand zufällig. Denn so etwas wie einen Zufall gibt es nicht, gab es niemals und wird es niemals geben. Gott hat dieses Universum nicht nur geschaffen, er hat es auch in seiner räumlichen und zeitlichen Ausdehnung begrenzt. Deshalb kann es im Innern dieses Universums nichts geben, was nicht gemäß seinem Plan verläuft. Und dieser Plan sieht so etwas wie Zufälle, die ja keinem Plan folgen, nicht vor. Und was außerhalb dieses Universums existiert, ist wissenschaftlich nicht beweisbar. So kann Gott nicht wissenschaftlich bewiesen werden und auch die sogenannte Evolutionstheorie oder der heutzutage viel zitierte Urknall sind wissenschaftlich unbeweisbar. Denn wenn es eine Evolution, wenn es einen Urknall gegeben haben sollte, dann nahmen sie ihren Anfang vor dem Beginn des Universums. Sie stünden dann also außerhalb davon. Das verschließt jeder wissenschaftlichen Beweisführung mit lautem Knall die Tür. So viel zum Urknall. So bleiben also sowohl Schöpfung wie Evolution reine Glaubenssache. Die Entscheidung, woran du glauben willst, liegt allein bei dir. Was meinst du? Bist du ein veredelter Affe oder ein geliebtes Geschöpf Gottes? Die Bibel, Gottes Wort, sagt im ersten Kapitel des ersten Buches 9-mal, Gott sprach, 3-mal Gott schuf und 3-mal Gott machte. Daran ist nichts Zufälliges. Es ist darin nichts Ungeplantes zu sehen. Nur ein 15-maliges, gewolltes, planvolles Eingreifen in das jeweils Vorhandene. Da kommen ein paar ganz Schlaue, die sagen, dass Schöpfung und Evolution sich ja überhaupt nicht widersprechen. Sie meinen, Gott könnte ja ohne weiteres die Evolution benutzt haben, um seine Schöpfung auf den Weg zu bringen. Demnach hätte Gott die Pflanzen und Tiere erschaffen, indem er sie sich langsam entwickeln ließ, eins aus dem anderen. Sicher hätte er das ohne weiteres tun können, aber hat er das auch getan? Statt in 6 Tagen in Jahrmilliarden? Ganz gewiss nicht. In den Psalmen lesen wir 33, Vers 9, denn er, Gott, sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und in 2. Mose 20, Vers 11 heißt es ebenfalls ganz im Gegenteil, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tage. Mancher versucht, das unfehlbare, irrtumsfreie Wort Gottes mit den Irrtümern der heutigen Wissenschaft in Einklang zu bringen. Das ist der, der sich vor dem Hohn und Spott der aufgeklärten Nichtwisser in unserer Gesellschaft fürchtet. Aber er setzt sich zwischen zwei Stühle. Wenn er ungläubigen Menschen erzählt, er glaube an die Evolution, aber die sei von Gott gesteuert gewesen, dann lachen sie ihn rundweg aus. Sie sagen, gib uns Milliarden Jahre und der blinde Zufall tut den Rest dazu. Zeit und Zufall, das sind die Götter, die die Evolution zustande bringen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass es keinen Zufall geben kann. Was wäre das denn übrigens überhaupt für ein unfähiger, kleiner Gott, der mit Evolution Schöpfer spielt? Sein höchstes Schöpfungsziel ist der Mensch, nun gut. Aber er braucht Milliarden von Jahren, um ihn hervorzubringen? Und das auf einem Weg über Tod und Verderben? Einem Weg, auf dem nur der Stärkste im Kampf ums Dasein überlebt? Einem Weg mit Tausenden von Misserfolgen und Sackgassen? Mit Tausenden von aussterbenden, sogenannten nicht erfolgreichen Arten? Bis schließlich nach vielem Auf und Ab das Ziel, der Mensch, erreicht ist? Das wäre kein Gott. Und wenn, dann nur ein völlig unfähiger, überforderter, unwissender Popanz. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht mein Gott. Ich fürchte, die meisten Biologielehrer erzählen ihren Schülern, die Evolution sei eine wissenschaftliche Tatsache. Und das, ob sie nun Christen sind oder nicht. Eine Tatsache, an der ein wirklicher Wissenschaftler nicht zweifle. Die lügen ihren Schülern nicht einfach etwas vor. Die glauben wirklich an diese wissenschaftliche Tatsache. Nicht, dass sie das selbst untersucht hätten. Leider haben die meisten Biologen nie wirklich gründlich die sogenannten Beweise für eine Evolution studiert. Das klingt vielleicht seltsam und doch ist es so. Woher wissen Sie dann trotzdem so sicher, dass Sie durch Evolution von den einfachsten Organismen abstammen? Nun, das glauben Sie, weil maßgebliche Leute das sagen. Sie haben gelernt, die Evolution als eine wissenschaftliche Tatsache zu betrachten, ohne die Beweise eingehend studiert zu haben. Und wisst ihr, was wirklich komisch ist? Je weniger jemand über Evolution weiß, desto fester glaubt er daran. Die Evolutionsspezialisten sind glücklicherweise oft noch recht vorsichtige, kritische Forscher. Aber ihre Schüler haben zumeist lediglich davon gehört. Und sie haben noch nie etwas von den unentwirrbaren Problemen gesehen, die mit dem Evolutionsglauben verbunden sind. Dennoch haben sie keine Schwierigkeiten damit. Sie sind weitaus schneller aufgebracht als wirkliche Fachleute, wenn jemand etwas dagegen sagt. Und das Komischste oder besser das Traurigste an der ganzen Sache ist, dass viele Pfarrer, viele Theologen, viele Schullehrer ganz und gar nicht in der Biologie zu Hause sind, dass sie aber im Begriff zu sein scheinen, die begeistertsten Verteidiger des Evolutionsglaubens zu werden. Arme Christenheit. Ich wende mich jetzt einmal an die unter euch, die sitzen hauptsächlich hier, wie ich sehe, auf der rechten Seite von mir aus, also auf der linken des Saales, die noch in die Schule gehen, vor allem in die Oberstufe. Sagt dein Lehrer auch, dass die Evolution eine wissenschaftliche Tatsache ist? Das ist reiner Bluff. Und das ist leicht zu zeigen, denn du kannst ihn mühelos entlarven. Natürlich nicht dadurch, dass du ihm rechthaberisch widersprichst, denn er ist immerhin der Biologe und du bist nur ein unwissender Schüler. Aber auch hier ist das, was Jesus selbst gesagt hat, gültig. Seid klug wie die Schlangen und ohne Fehl wie die Tauben. Du brauchst ihm nur ein paar einfache Fragen zu stellen. Nicht, um ihn in die Enge zu treiben, mehr, um dir selbst den Beweis zu geben, dass es wahr ist, was die Bibel sagt. Frage ihn beispielsweise einmal Folgendes. Können Sie mir ein paar Beispiele nennen, wo wir die Evolution auch heute noch beobachten können? Dann wird er vermutlich ein paar Beispiele nennen. Doch das werden sämtlich solche Fälle sein, die zeigen, dass Pflanzen und Tiere vererbbare Veränderungen durchmachen können. Sie können aber niemals zeigen, dass höhere Organismen aus niederen entstehen. Und das erst ist Evolution. Ich könnte da noch eine ganze Liste von Fragen anschließen. Dazu reicht uns heute die Zeit nicht. Wer da noch mehr dazu wissen möchte, der kann mich jederzeit ansprechen. Du könntest ihn aber zum Beispiel noch fragen, wie er behaupten kann, dass diese Punkte doch wissenschaftliche Tatsachen sind, wenn es nicht die geringsten Hinweise dafür gibt. Der Evolutionsglaube ist überhaupt nicht modern, er ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Bereits die Ägypter, die Babylonier, die Griechen und die Römer hatten diesen Glauben. Danach wurde dieser primitive heidnische Glaube eine Zeit lang durch das Entstehen und die Botschaft des Christentums überwunden. Doch als im vorvorigen Jahrhundert überall großer Widerstand gegen den christlichen Glauben aufkam, wurde auch dieser heidnische Aberglaube vom Speicher geholt und in ein modernes Mäntelchen gesteckt. Wenn du die heutigen Schriften der Evolutionisten liest, siehst du, dass ihr Evolutionsglaube sich nicht auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse gründet, sondern auf philosophische und humanistische Lehrsätze. Es ist also reiner Unsinn, dass der Evolutionsglaube wissenschaftlicher sei als der Glaube an die Schöpfung durch Gott. Sie sind beide gleich altmodisch. Sie sind beide gleicherweise auf eine bestimmte Lebensanschauung gegründet. Im tiefsten Wesen ist dies der Unterschied. Der Schöpfungsglaube gründet sich auf den Glauben an Gott und die Bibel. Der Evolutionsglaube gründet sich auf die Abkehr von Gott und der Bibel. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Die Bibel, Gottes Wort, sagt im ersten Kapitel des ersten Buches 9-mal Gott sprach, 3-mal Gott schuf und 3-mal Gott machte. Daran ist nichts Zufälliges. Es ist darin nichts Ungeplantes zu sehen. Nur ein 15-maliges, gewolltes, planvolles Eingreifen in das jeweils Vorhandene. Es ist deine Entscheidung, ob du dem Schöpfer glaubst, der für dich ganz persönlich das Wertvollste gab, was er zu bieten hatte, seinen eigenen geliebten Sohn, der für dich am Kreuz den Sühnetod auf sich nahm. Oder ob du dem blinden Zufall glaubst, dass du nur ein Abfallprodukt deiner ebenso blinden Evolution bist. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Ihr Lieben, was ergibt sich daraus für den Menschen? An 5 Tagen und einem halben hat Gott das Biotop geschaffen und gemacht, das Habitat für den Menschen. Ein Habitat ist ganz allgemein ein Aufenthaltsort für lebende Wesen, der alles bietet, was diese Wesen zum Leben bedürfen. Wir werden darüber natürlich noch einiges hören an den kommenden Sonntagen, besonders am nächsten Sonntag von Manuel, denke ich. Wenn ich sage, das Biotop, dann deswegen, weil ich mich ganz einfach weigere, kleinteilig zu denken wie ein Politiker. Das Biotop, das Habitat, ist das gesamte Universum. Denn all dies ist notwendig, damit der Mensch alles hat, was er braucht, um seine vornehme Aufgabe zu erfüllen. Die Verherrlichung Gottes. Wir haben die Grundlagen am vergangenen Sonntag von Hans gehört. Alles hängt zusammen. Da greift alles ineinander. Es gibt in diesem Universum nichts Überflüssiges. Ihr erinnert euch vielleicht an Hans' Ausführungen über diese Galaxienblasen und die Filamente, die unsere Milchstraße stützen und an ihrem Ort halten, dafür sorgen, dass die Schwerkraftverhältnisse so sind, wie wir als Menschen es auf diesem Planeten brauchen. Es gibt also in diesem Universum nichts Überflüssiges. Milliarden von Galaxien mit wiederum Milliarden von Sternen dienen Gott. Ihre Aufgabe ist es, für die, genau die ausgewogenen Schwerkraftverhältnisse im Ganzen zu sorgen, die für die Erde zu jeder Zeit an ihrem Platz im Universum gebraucht werden. Damit der Aufenthaltsort des Menschen seine Existenz erhalten kann. Ja, wir könnten auf dem Mars hausen und auch überleben. Oder auf dem Mond. Aber nicht wohnen und leben. Und wir werden auch nicht, wie man fast jeden Tag im Fernsehen sehen kann, im weiten Weltall den Planeten finden, die sogenannte zweite Erde, einen anderen Planeten, den wir sowohl bewohnen als auch erreichen könnten. Das sind Ideen der Evolutionisten. Sie würden sich nicht scheuen, Menschen in Sauerstoffkuppeln zu zwängen, damit sie vortäuschen, dass ein Mensch außerhalb des ihm von Gott zugewiesenen Bereichs leben könne. Wäre das denn ein Leben? Es wäre meines Erachtens nicht einmal ein Vegetieren. Von der Erde weg, entwurzelt im Weltall. Alles hängt zusammen und wirkt zusammen. Sterne und Planeten außerhalb, Tiere und Pflanzen auf der Erde. Wenn wir die Bienen aussterben lassen, würden wir unser Brot und unser Obst verlieren, denn die Gräser und Bäume würden nicht mehr befruchtet. Manfred Diehl kann euch mit Sicherheit mehr darüber erzählen, wendet euch da getrost mal an ihn. Wissenschaftler sprechen vom Butterfly-Effekt, deutsch vom Schmetterlingsflügelschlag. Ein Schmetterling löst mit einem Flügelschlag einen leichten Luftzug aus, der sich tausende Kilometer weit fortpflanzt und schließlich einen Tornado verursacht. Die Idee ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber der Effekt ist da. Alles, was wir tun, hat eine Wirkung, die wir nicht kontrollieren können, die unseren Plänen zuwiderläuft. Was tun? Gott hat uns Aufträge gegeben, uns als Menschen, nicht als Christen. Auch darüber wird uns Manuel noch einiges sagen, aber ich will ihm nicht vorgreifen. Aber einen Vers aus 2. Mose muss ich heranziehen, weil er für unseren Umgang mit Tieren maßgebliche Bedeutung hat. Denn einer dieser Aufträge ist es, auf Gottes Schöpfung Acht zu haben. In diesem Zusammenhang geschah am Nachmittag des 6. Schöpfungstages Folgendes. Wir lesen und schlagen es am besten mal auf. 1. Mose 2, Vers 19. Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Gott beauftragte also den Menschen, den Tieren ihren Namen zu geben. Damit hat er dem Menschen ein wunderbares Vorrecht eingeräumt, ihm die Möglichkeiten eröffnet, die ganz außergewöhnlich sind. Es ist eine uralte Weisheit. Wer den Dingen ihren Namen gibt, der beherrscht sie. Auch dafür gibt uns das Wort Gottes, die Bibel, den Beleg. Und zwar in Jesaja 43, Vers 1c. Da heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und aus genau diesem Grund bekommen jene, die die Welt mit dem Herrn Jesus Christus überwinden, einen neuen Namen. Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Der Herr Jesus schenkt dem Überwinder zum Lohn dafür die absolute Freiheit. Denn nur der, der den neuen Namen empfängt, kennt ihn und niemand mehr kann Einfluss auf ihn nehmen. Seien es auch Mächte oder Gewalten, Herrschaften oder Königtümer. Der weiße Stein ist übrigens das Zeichen der Schuldlosigkeit. Im antiken Griechenland wurden die Beklagten gerichtet, indem unter dem Richtergremium eine Amphore herumgereicht wurde. Jeder Richter hatte einen weißen und einen schwarzen Stein. Der schwarze bedeutete schuldig, der weiße unschuldig. Nach dem Durchlauf der Amphore wurden die Steine gezählt. Mehr weiße Steine bedeuteten Freispruch, mehr schwarze Verurteilung. Zurück zu den Namen der Tiere. Der Mensch hat den Tieren ihre Namen gegeben. Das bedeutet, dass sie ihm unterworfen sind. Es bedeutet nicht, dass er mit ihnen machen kann, was ihm gerade dazu einfällt. Der Auftrag Gottes, seine Schöpfung zu verwalten, ist ein ernster Auftrag. Er erfordert, dass der Mensch sein Bestes gibt und das Beste, was er leisten kann, in diese Schöpfung einzubringen. Das heißt nicht Bewahrung der Schöpfung, wie man es heute nennt, um jeden Preis. Wir wissen, dass diese Schöpfung im Brand untergehen wird und dass wir sie nicht bewahren können. Nicht für Zeit und Ewigkeit. Es bedeutet vielmehr verantwortlichen Umgang. Die Tiere wissen übrigens, dass sie vom Menschen ihre Namen haben und nicht von Gott selbst. Und dieses Wissen hat nach dem Sündenfall die Scheu der Tiere vor den Menschen hervorgerufen. Wir lesen in Römer 3, Vers 7, denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Und weil wir unserem Auftrag nicht nachkommen, weil wir diesbezüglich in allem schmählich versagen, seufzt die ganze Schöpfung nach Erlösung. Schlag da mal Römer 8, Vers 20 bis 22 auf. Da heißt es im Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und die menschliche Verwirrung treibt es auf die Spitze. Wir sehen es beim Evolutionsglauben, bei der Esoterik, bei den New Age-Strömungen, bei vielem anderen. Die Gottlosigkeit umgibt uns in all unseren Lebensbereichen und sie zieht sich durch die gesamte menschliche Gesellschaft. Vom hochangesehenen Wissenschaftler bis hin zum verachteten Obdachlosen. Wir lesen in Römer 1 in den Versen 22 bis 25. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, was folgt aus alledem für uns Christen? Um das zu erörtern, müssten wir uns der Tatsache stellen, dass Gott zwei Gruppen von Menschen unterscheidet. Das sind auf der einen, auf der rechten Seite die, die ihm gehorsam sind, die ihm in seinem Sohn Jesus Christus ein herzensaufrichtiges Ja gegeben haben, die zu seiner Familie gehören. Und auf der anderen, der linken Seite, sind die, die ihn zurückweisen, die ihn ablehnen, die seine Feinde sind oder die ihm gleichgültig gegenüberstehen. In welche dieser beiden Gruppen wirst du von Gott eingereiht? Das folgt deiner eigenen persönlichen Entscheidung. Und die Folgen dieser Teilung sind für dich existenziell. Die einen sind und werden erlöst, die anderen sind und bleiben verworfen. Die Erlösten nehmen das Wort Gottes und damit seine Aufträge und Gebote ernst. Die Verworfenen verachten sie. Wenn du den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus, noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hast, in dein Leben aufgenommen hast, dann ist jetzt die wohlangenehme Zeit dafür. Denn wenn du ihm nicht gehörst, kannst du die Aufgaben, die er dir stellt, nicht bewältigen. Wie Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir haben gesehen, dass Gott mit der Erschaffung der Tiere eine Aufgabe für die Menschen bereitgestellt hat. Wir als Christen sind dieser Aufgabe verpflichtet. Unser Umgang mit der Schöpfung muss der eines guten Verwalters sein. Wenn wir die Schöpfung so behandeln, wie es alle Welt tut, sind wir keine Verwalter, sondern Ausbeuter. Und gerade den Tieren gegenüber sind wir dann Herz und lieblose Despoten. Da spielt es keine Rolle, ob die Tiere misshandelt oder ausgebeutet werden. In Käfigbatterien, in lichtlosen, engen Ställen oder engen Pferchen, wie es die Tierzuchtindustrie tut. Oder ob sie vergöttert werden, auf Rosen gebettet und unziemlich verehrt, wie es eine fanatische Affenliebe tut. Denn beide fallen gleichermaßen vom Pferd, der eine auf der einen und der andere auf der anderen Seite. Richtig fest im Sattel sitzt hier nur, wer sich uneingeschränkt an das hält, was uns Gott in seinem Wort sagt. Aber das ist nur ein Aspekt der Aufgabe, vor die Gott uns mit den Tieren stellt. Der andere ebenso wichtige ist der, am Beispiel der Tiere Gott zu verherrlichen. Hallo? Gott am Beispiel der Tiere verherrlichen? Wie soll das denn gehen? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass viele, ja die meisten Menschen, dem Evolutionsglauben anhängen. Und hier kommt unsere Aufgabe, Gott zu verherrlichen, ins Spiel. Es ist in dieser Sache die Ehre Gottes wiederherzustellen. Wir müssen das gerade rücken. Nicht rechthaberisch und aggressiv, sondern in der Liebe Christi. Denn unser Gegenüber soll ja nicht nur übertönt und überstimmt werden, wir wollen ja überzeugen. Und dabei müssen wir bedenken, dass nur der Herr Jesus allein einen Menschen wirklich überzeugen kann. Warum? Jesus ist der einzige Mensch, der selbst Augenzeuge der Schöpfung gewesen ist. Wie begegne ich also dem Andersdenkenden? Wovon hängt es ab, ob das, was ich dem anderen mitteilen möchte, auch wirklich ankommt? Also dem, der etwa so denkt. Das ist Klein Darwin. Er spielt Evolution. Und was dabei rauskommt, hey. Ist das. Es hängt zuallererst einmal davon ab, mit welchem Ton die Musik gespielt wird. Denn hier stehen sich in der Sache oft sehr verschiedene Anschauungen gegenüber. Anschauungen, die nicht nur das Denken, sondern die ganze menschliche Existenz betreffen. Man macht die Erfahrung, dass hier nicht nur wissenschaftliche Argumente auf der einen und biblische auf der anderen zählen. Zunächst einmal musst du informiert sein. Du musst wissen, wovon du redest. Du musst aber auch wissen, dass du kein Fachmann bist, Klammer auf, und in den allermeisten Fällen dein Gegenüber auch nicht, Klammer zu, Punkt. Versuche also nicht mit Kenntnissen zu glänzen, die du in Wirklichkeit nicht hast. Du solltest vielmehr auf die biblische Motivation für deine Sichtweise hinweisen. Das ist eine gute Chance zu einem guten christlichen Zeugnis. Denn das besteht nicht darin, sich auf einem Gebiet besonders gut auszukennen. Es soll vielmehr auf Jesus Christus, die Bibel und eigene Erfahrungen mit ihm hinweisen. Du kannst auf Literatur- oder Seminarangebote hinweisen, Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung mit dem Thema anbieten. Wenn du dir einige Kernargumente angeeignet hast, kannst du sie ruhig anbringen. Du solltest aber immer wissen, wo sie zu finden sind. Auf jeden Fall kannst du aber immer darauf verweisen, dass alle Wissenschaft vorläufig ist. Was heißt das? Wissenschaft ist vorläufig. Das bedeutet, die Erkenntnisse von heute sind morgen der Schnee von gestern. Und du kannst den religiösen Charakter des Evolutionsglaubens aufzeigen. Bezeuge immer das Heilsangebot des Herrn Jesus Christus, nicht schöpfungswissenschaftliche Theorien, denn auch sie sind wissenschaftlich und damit vorläufig. Sie haben nur die dienende Funktion, die Denkmöglichkeiten des Glaubens auszuloten. Sie zeigen, dass wirkliches Wissen dem Glauben nicht entgegensteht. Versuche also niemals, die Wahrheit der Bibel durch wissenschaftliche Argumente beweisen zu wollen. Das ist nicht möglich. Das Handeln und Wirken des lebendigen Gottes lässt sich niemals mit den methodisch begrenzten Mitteln des naturwissenschaftlichen Erkennens erfassen. Dann wäre auch nicht mehr das biblische Wort die Basis, sondern der erkennende menschliche Verstand. Wir Christen wissen doch, wie weit man damit kommt. Verberge nicht, wenn du etwas nicht weißt. Es ist keine Schande. Zur Schande, zum Schaden wird es, wenn man Nichtwissen hinter leerem Gerede zu verstecken versucht. Bedenke, worauf beruht unser Glaube? Auf unseren guten Argumenten oder auf dem Wort Gottes? Und bleibe sachlich. Polemik kommt vom Teufel. Lacherfolge unter den Gläubigen dienen der Sache Gottes nicht. Die letzte Regel, die ich dir mitgeben möchte, umfasst alle bisher genannten. Sie ist allerdings nicht als Feindbild gedacht. Unser Gegenüber kann sich aber feindselig verhalten, das sollten wir wissen. Dann gilt das Gebot aus Matthäus 22, die Verse 35 bis 40, liebe deine Feinde. Denke daran, dass du in deinem geistlichen Kampf stehst. Du kannst das nachlesen in Epheser 6, Verse 11 und weitere, in 2. Korinther 10, Verse 3 bis 6. Es geht nicht um intellektuelle Probleme. Unsere Gesprächspartner sind Menschen. Menschen, die wir lieben und für den Herrn Jesus Christus gewinnen wollen. Dazu brauchen wir ein klares Zeugnis und eine Haltung der Liebe. Unabdingbare Voraussetzung für beides ist die dauerhafte enge Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, diese Erkenntnis möchte ich euch heute ans Herz legen. Wir haben gesehen, welche Motivation hinter dem 5. und dem 1. Teil des 6. Schöpfungstages steht. Und wir haben erkannt, dass es auch bei alledem stets darum geht, dass Gott, unser Vater, im Himmel verherrlicht wird. Das muss unsere Erkenntnis, unser Wollen und unser Ziel sein. Behaltet dies im Gedächtnis und bewegt es in eurem Herzen. Wenn euch das nächste Mal ein Hund oder eine Katze über den Weg läuft, wenn ihr ein Reh auf einer Waldwiese seht oder wenn ihr beim Angeln am Bach sitzt. Die Tiere wurden von Gott geschaffen, uns zum Zeugnis seiner Herrlichkeit, und darum müssen wir sie auch als ein solches Zeugnis wertschätzen. Amen.